wow, irgendwie will ich nicht weiter hier in der Vergangenheit arbeiten, ne? Ich will irgendwie in die Zukunft. Und mit diesen Prototypen sind wir dann zur Allianz gegangen und haben da auch einen Termin bekommen. Dann haben wir den vorgestellt und bei der Allianz guckten die nur mit großen Augen und sagten so, boah, wir haben hier zwar schon lange über das Thema Wetter nachgedacht, aber sowas ist uns noch gar nicht in den Sinn gekommen. Sozusagen letzte Chance für die Firma überhaupt noch zu überleben. Regenversicherung für den Urlaub. Und das haben wir gemacht und die Reisebranche war echt enthusiastisch. Die haben sofort verstanden, was wir wollen und haben gesagt, richtig coole Idee, will ich haben, machen wir. Und so haben wir als ersten Vertriebspartner, fast als ersten Vertriebspartner für unser Produkt, dann auch die TUI Deutschland gewonnen, größter Reiseveranstalter Europas, in Rekordtempo mit uns unterschrieben.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Sie diesen Podcast, und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mich A freuen und B ist es auch ganz gut für den Algorithmus. Aber kommen wir jetzt beim heutigen Gast. Das ist der erste Gast im neuen Jahr und mit ihm spreche ich unter anderem über das Thema, über das in diesem Jahr mit Sicherheit wieder am meisten gesprochen werden wird, so wie in jedem Jahr, nämlich das Wetter. Und außerdem sprechen wir über etwas, was eigentlich jedem wichtig ist und womit sich auch in diesem Jahr vermutlich 99% der Deutschen wieder intensiv beschäftigen werden. Hier ist die Rede vom Urlaub. Denn auf diesen hat er sich spezialisiert, aber nicht im Sinne von der Reiseversicherung oder Auslandskrankenversicherung oder ähnlichem, sondern das, was den Leuten im Urlaub wirklich richtig wichtig ist, nämlich das schon erwähnte Wetter. Mein Gast hat sich sorgenfreien Urlaub bei jedem Wetter zur Aufgabe gemacht und ist somit im Prinzip sowas wie ein Held. Ein Wetterheld, um genau zu sein. Die Rede ist natürlich von Nikolaus Haufler, Gründer und CEO von Wetterheld. Hallo Nikolaus, schön, dass du da bist.
Moin Marco, frohes neues Jahr.
Dir auch, frohes neues Jahr. Meine erste Frage ist, du bist immer noch auf Workation, ne? Wir haben gerade,
Richtig.
du warst 16 Tage, bist du jetzt gerade in Portugal, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Du hast schon gesagt. Also falls auch unsere Gäste, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, das kann sein, dass es eine Liveband ist, die bei Nikolaus gerade unterm Fenster spielt. Aber du lebst ein richtiges Jet-Set-Leben. Und das sage ich nämlich, weil ich habe nämlich dich, um mal unsere Gäste reinzuholen, wie ich dich kennengelernt, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, ne? Weil du hast nämlich ein Posting gemacht auf LinkedIn und das fand ich mega gut. Es war ein Bild von den Wiener Würstchen und Kartoffelsalat mit Bier und du hast dazu geschrieben, meine Kunden sagen, du lebst einen Jet-Set-Lifestyle. Der Jet-Set-Lifestyle bisher. Bin mit der S-Bahn zum Münchner Flughafen gefahren, weil Taxis 80 Euro kosten. Habe in der S-Bahn an der Präsentationsfolien gearbeitet und meine Haltestelle verpasst. Punktgenau zum Call für die Präsentation am Flughafen München angekommen, nur vier Folien gezeigt. Zum Abendessen gab es Hefeweizen, 0%, Wurst und Kartoffelsalat am Flughafen für 21,45 €. Werde später nachts nach Lissabon fliegen, ankommen und morgen den letzten Tag der Web Summit besuchen. Kein Glamour, kein Luxus, Work, Work, Work. Bis jetzt genau das Leben, das ich leben möchte. Bevor wir über genau das Leben, was du leben möchtest, was das Leben, was du lebst, was du auch so leben möchtest, sprechen. Du warst auf der Web Summit in diesem Jahr. Nur einen Tag, wie wir jetzt schon wissen. Was war denn für dich aber trotzdem das Beste, Beeindruckendste, was dir am meisten im Kopf geblieben ist von der Web Summit?
Ich habe ein paar Startup-Pitches gehört und zwar im Bereich Travel Tech Reise. Und die meisten waren nicht so spannend, aber einer ist mir in Erinnerung geblieben. Der hat eine Reisewebseite gebaut. Da trägst du nur ein, wo du bist oder von wo du fliegen möchtest. Und alles andere schlägt er dir dann selber vor durch KI. Ja, also überlegt sich, wo könnt ihr denn wohl hinfliegen wollen und können von Hamburg aus oder vielleicht auch mit der Bahn fahren oder vielleicht auch erst mit der Bahn fahren und dann fliegen. Ja, also du gibst wirklich nur noch und den Standort zieht er sich sogar automatisch. Und dann kannst du gucken, was dir von den Angeboten gefällt und musst also nicht sagen, wohin du fliegen willst. Fand ich richtig gut. Gut, ist genau für Leute wie mich.
Leute für dich, die einfach nicht wissen, wo sie, also die einfach nur sagen, okay, von wo kann ich jetzt heute losfliegen oder wo kann ich heute hinfahren? Ja?
Ja, wo kann ich hinfliegen, wo es vielleicht gerade gute Angebote gibt, und was auch einfach passt, was ich vielleicht noch nicht kenne. Und die KI, das ist etwas, woran ich sehr stark glaube, die KI als Assistent, die KI, die viel über mich weiß, vielleicht sogar mehr als ich selber weiß. Und die mir hilft, die richtige Produktentscheidung zu treffen, finde ich ein total faszinierendes Thema, gerade beim Thema Reisen.
Das glaube ich auch. Du bist gerade auf, oder, letzter Tag vom Workation war jetzt heute oder ist heute gerade. Was hast du da so gemacht? Hast du mit Programmierung getroffen? Irgendwie Weiterentwicklung für euch? Oder habt ihr genau Brainstorming gemacht über Einbindung von KI oder irgendwas? Oder kannst du noch nicht sagen, worum es gerade ging?
Ich habe hier die Sonne genossen. Das ist erstmal das A und O, warum man nach Portugal fliegt. Und auch die Wärme. Ich bin jemand, der im Dunkeln und in der Kälte nicht so kreativ und nicht so produktiv werden kann. Bewundere alle, die das können und die sich in ihrem dunklen Loch einsperren für den Winter und dann ganz viel an Ergebnissen da rauskommt. Das ist also bei mir ein bisschen schwieriger. Deshalb jetzt das erste Mal 16 Tage Portugal wegen des besseren Wetters, der besseren Laune, der besseren Kreativität. Ich habe hier ein paar Termine vor Ort gemacht, habe Macher und Digitalnomaden getroffen, auch Startup-Gründer, hatte aber alles nichts mit Wetterheld zu tun, sondern einfach Inspiration, sich mit Leuten unterhalten, die so ein bisschen ähnlich ticken und dann in alle meine Remote-Termine in alle meine Videokonferenzen mit guter Laune reinstarten, weil hier die Sonne durchs Fenster scheint. Das war das Ziel und hat auch ganz gut funktioniert.
Das kann ich sowas von verstehen. Wir nehmen jetzt gerade übrigens Ende November ja auf. Die letzten beiden Tage, ich sitze in Leipzig, ne? Nicht Lissabon, sondern Leipzig. Und die letzten Tage war es hier sonnig und blauer Himmel und sowas. Voll super, mega gut aufzustehen. Auch wenn es draußen ein bisschen kühl war, egal. Aber heute wieder hat sie mich, heute Morgen wache ich auf, es ist grauer Himmel, genau was du sagst. Es ist kalt, es ist echt so, denkst du, boah, das ist echt eine. Es ist anstrengend aufzustehen, deswegen kann ich voll verstehen, was du sagst. Mit, ey, in der Sonne, wenn es hell ist, sonnig, hast du viel bessere Laune und bin ich auch produktiver. Definitiv. Ja, bevor wir jetzt aber noch weiter zu dir, zu deiner Einstellung und sowas kommen und zu dem, was Wetter halt eigentlich so ist und macht, mal erstmal meine Frage an meine Gäste ist immer noch: Stell dich selbst doch bitte mal vor mit drei Hashtags und sag, warum die zu dir passen.
Also mein erster Hashtag ist auf jeden Fall Nerd. Ich stehe dazu, ich interessiere mich sehr tief für Themen und grabe mich tief ein. Zweiter Hashtag wäre AI. Ich verbringe die letzten paar Monate, jede Woche ein, zwei, drei Stunden damit, mich in KI-Themen einzulesen, einzuarbeiten und auch alles auszuprobieren, was es an Tools gibt. Und das dritte wäre Insurtech, denn das ist das, was wir hier machen bei Wetterheld, nämlich Insurance Technology, Versicherungstechnologie der Zukunft, hoffentlich, Versicherungsprodukte der Zukunft. Und damit kann man mich ganz gut beschreiben.
Sehr gut. Wenn du gerade sagst, AI, du tust alle möglichen Tools austesten, die es so gibt. Was war denn das Letzte, was dich so richtig beeindruckt hat? Oder was genau sagst du? Was aktuell so das Coolste, was du neu gefunden hast?
Also gestern Nacht habe ich wirklich vom Schlafen gehen ganz lange dran gesessen. Mein Claude AI Tool, viele werden es kennen, ist ein ChatGPT-Konkurrent, zu verbinden mit Google Maps. So, und das wird die Zukunft sein, dass dein KI-Assistent verbunden ist mit vielen Services, die auch Informationen über dich haben und dadurch irgendwann einfach alle Daten, die du in allen Apps, in allen Accounts hast, zur Verfügung hat, um dir Fragen zu beantworten oder auch Aktionen auszuführen. Und das war also, was ich gestern gemacht habe, Claude verbinden mit Google Maps.
Claude kann ich noch rein. Was ist mir mit Claude geschrieben? Also
Ist
C.
französische Schreibweise, ja, Claude. Und
Ah,
das
okay.
ist im Grunde in ChatGPT das Gleiche, was ChatGPT auch macht, ist ein bisschen besser, wenn du Code schreiben möchtest, wenn du Software generieren möchtest. Und ist eben mit dieser sogenannten MCP-Fähigkeit, also der Anbindung an externe Server, als allererstes gestern noch oder vorgestern noch live gegangen und ich wollte es sofort ausprobieren. Also super spannende Geschichte. Mein Ziel ist es, irgendwann die Wetterheld-API an Claude anzubinden, sodass Claude eben Wetterrisiken mir beantworten kann, ja, dass ich auch per Stimme sagen kann, so, hey Claude, wie hoch ist denn irgendwie die Regenwahrscheinlichkeit in Hamburg im November? Und dann würde er mir das beantworten, indem er die Wetterheld-API ansteuert und dann eine Antwort zurückbekommt.
Ach, geil. Und da kann ich also an Claude, kann ich, ist es denn einfach, auch so für Nerd, wenn mir nicht, der nicht kennt, ich bin technisch nicht ganz unbegabt, würde ich sagen. Könnte auch ich relativ einfach meine Sachen anbinden oder ist es aktuell noch eher für Nerds, weil so man sagt, ist noch nicht so ganz einfach, Marco.
Boah, ja, ich habe da gestern 2 Stunden dran gesessen und das ist im
Gut.
Developer-Mode und das muss man alles über die Konsole machen. Einfach nur noch eine Woche oder 2 abwarten. Dann werden die hoffentlich einen vernünftigen Zugang, den man zusammenklicken kann, da bereitstellen. Ich habe es einfach nicht geschafft, so lange zu warten. Und deshalb
Ah.
musste ich da genau mich richtig durchkämpfen gestern.
Das ist das Gute für uns, die jetzt hören. Im Januar geht es online. Im November nehmen wir es ja auf. Das heißt, wenn ihr es hört, müsste es jetzt vielleicht schon einfacher sein und ihr könnt ganz einfach Claude mit Google Maps verbinden und so. Ja, cool. Sehr spannend. Gut, nach den Hashtags kommt noch die zweite Frage immer: Was für ein Emoji passt zu dir und warum?
Also in meinem Posting hatte ich ja den Raketen-Emoji, aber heute wähle ich mal den Sonnen-Emoji. Der passt auf jeden Fall zu mir beruflich wie privat. Ich bin großer Freund der Sonne, auch wenn ich selber Dezemberkind bin. Deshalb, ja, bin ich jetzt auch gerade dort, wo es warm ist. Sonnen-Emoji auf jeden Fall.
Du gerade sagst, wir haben ja schon gehört, du bist der letzten Tag auf der Vacation, du bist jetzt noch da, wo Sonne ist. Geht's dann zurück, woanders hin, oder weißt du gerade noch nicht und testest dieses neue Startup?
Also morgen geht's nach Hamburg und auch wegen Weihnachten, ja. Aber da wird ja die Weihnachtsstimmung und die Weihnachtsmärkte, da bin ich auch ein großer Fan von. Es gibt 30 Weihnachtsmärkte in Hamburg. Ich habe letztes Jahr davon 13 besucht.
Oh.
Das wird mich schon beschäftigen und im Dezember viel andere Wärme bringen.
Okay, sehr schön. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-oder-Fragen. Ich sage dir zwei Sachen und du sagst was und warum. Ja? Das erste ist Kaviar oder Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat.
warum? Weil es dir näher liegt oder weil du einfach
Esse
Kaviar
ich
besser
einfach
kennst?
häufiger. Ich habe nichts gegen Kaviar, esse ich total gern, aber ich esse wirklich häufiger Kartoffelsalat. Und ein guter Kartoffelsalat, so mit Schnitzel, auch warmer Kartoffelsalat mit Schnitzel, ja, das ist schon was Feines.
Sehr schön. Das zweite ist allein auf einer Insel oder allein im Gebirge?
Allein auf einer Insel, weil wahrscheinlich ist das eine Insel im Süden, hoffentlich, und da gibt es ein bisschen mehr Sonne.
Das dritte ist Deadpool oder Iron Man?
Deadpool, witziger Typ, super Humor, bringt mich zum Lachen, schaffen nicht viele, er schon. Danke, Henning.
Gut, das letzte ist HSV oder St. Pauli?
Ich nehme den HSV, ja. Ich wohne näher an St. Pauli dran, aber der HSV liegt mir ein bisschen näher.
Du magst gerade den Underdog in der Stadt, ja? Du magst den kleinen Verein.
Ich würde nicht sagen Raute im Herzen, aber ist schon nett. Ab und zu selten, selten. Fußball bei mir eher selten.
Aber du bist ja Hamburger, ne? Man hört es auch ein bisschen
Ja.
also warst du von klein auf schon beim HSV, dann gehe ich von aus, ab und zu.
Nein, ich
Nicht?
bin gar nicht so ein Fußballfan. Ich war schon als Kind ein Nerd. Ja, ich habe mit 10 angefangen zu programmieren und fand das einfach faszinierend. Computertechnologie hat mich sehr fasziniert und Fußball fand ich so okay. FIFA, das Computerspiel, fand ich cool. Aber zum Fußball spielen habe ich gern gemacht, aber zum Fußball gehen fand ich irgendwie nicht so spannend.
Du hast schon mit 10 Jahren, ne, dein Hashtag ist Nerd, du hast mit 10 Jahren schon angefangen zu programmieren. Dann gehe ich davon aus, war für dich schon immer klar, ich werde mal ein Startup machen, ich werde mal irgendwie ein eigenes Programmiertechnologieunternehmen gründen oder irgendwas mit Computern machen?
Also ich wurde dann mal, ich wurde relativ früh als Schüler eingestellt bei einer kleinen Firma und habe den Dotcom-Boom voll mitgemacht. Ja, wir haben Webseiten entwickelt mit, da war ich irgendwie 14, 16, bis zum Abschluss meines Studiums habe ich so viele verschiedene Technologien in dieser kleinen Firma ausprobieren können, bei meinem damaligen Arbeitgeber. Und im Dotcom-Boom war das wirklich so, dass man als 16-jähriger Schüler bis Mitternacht, teilweise bis 1 Uhr nachts im Büro saß, am nächsten Morgen Schule war und weil einfach so viele Aufträge da reinkamen, war super spannend. Hat mir einiges gegeben zum Thema Geschäftsleben verstehen, aber es war kein Startup, es war eine Agentur. Und daraufhin habe ich mich dann für Wirtschaftsinformatik entschieden, anstatt eine pure Tech-Karriere oder Tech-Studium, weil ich einfach gesehen habe, wie wichtig das Thema Geld auch bei meinem Chef war. Ja. Und Technologie alleine hat nicht ausgereicht, um irgendwie erfolgreich zu sein oder um auch an den coolen Projekten mitzuarbeiten. Man musste auch immer das Geld mitbedenken, weil Technologie auch so wahnsinnig teuer war damals, ja. Deshalb habe ich also ein Wirtschaftsinformatikstudium gewählt. Und ja, es war klar, dass ich irgendwann irgendwas anderes, eigenes gründen werde. Dass das ein Startup wird, das wurde erst viel, viel, viel später, so kam das raus.
Wenn wir von der Dotcom-Boom reden, reden wir auch von 90er Jahre? Hast du da schon geprogrammiert, also schon Webseiten gebaut hast? Oder nach der ersten nach dem ersten Platzen der Blase?
Also Dotcom-Boom war ja im Jahr 2000 auf dem Höhepunkt und da
Genau.
war ich voll im Webseitengeschäft, teilweise auch Softwareentwicklung. 3D-Animation habe ich damals auch ein bisschen gemacht. Also alles, was wirklich von dieser Blase betroffen war, da waren wir drin als ganz kleine Agentur mit ein paar Leuten. Und ich habe das noch lebhaft in Erinnerung, wie das dann eben auch geplatzt ist an den Börsen, die ich auch sehr aufmerksam beobachtet habe. Es war auch eine Warnung, ja, wo ich mich manchmal frage, waren denn wirklich alle dabei, die dann auch so 3, 4, 5 Blasen danach mitgemacht haben? Haben die irgendwas daraus gelernt? Ja, also für mich war das eine ganz prägende Lektion, die Dotcom-Blase und das Platzen dieser Blase. Ich habe damals leider nicht so den Weg Startup, Fundraising, VC, Silicon Valley bewusst vor Augen gehabt, und deshalb eine etwas seriösere Karriere als Unternehmensberater gemacht und erst danach eben Startup-Gründer geworden. Vielleicht ist auch ganz gut so, ja.
Das glaube ich auf jeden Fall. Was du sagst, kann ich nur unterstreichen mit dem. Also ich habe auch, ne, die erste Dotcom-Blase, ich habe da Ausbildung zum Informatikkaufmann gemacht in der Zeit mit, was war, ich habe Ende der 90er angefangen und da war die Aussage so, ja, jetzt kommt das Internet, macht das. Ihr werdet alle unfassbar reich. Und genau am Ende von meiner Ausbildung ist dann die Blase geplatzt, weil erstmal einfach es weniger plötzlich ging. Und denke mir mittlerweile auch so, es gab doch schon mal Blasen, weißt du? Bei der ersten denke ich mir so, okay, der Hype. Verstehe ich, das haben die wenigsten nicht verstanden. Aber danach kamen diverse andere Blasen. Offensichtlich sind wir nicht alle lernfähig. Aber da hast du ja auch sehr, sehr zeitig schon das Internet mit kennengelernt und gesagt. Kannst du dich noch erinnern, wenn du das erste Mal so, na, du kennst doch die alten Suchmaschinen, Yahoo, Lycos und wie sie alle hießen. Und dann kam irgendwann der Moment, wo die Leute Google empfohlen haben. War das für dich auch so ein Augenöffner, dass plötzlich eine weiße Seite da ist, wo nur ein Suchfeld drin ist?
Das erste Mal Google ist ein Moment, den man nicht vergisst. Und es war unglaublich. Das war Technologie, die wie Magie wirkte. Habe ich ganz selten in meinem Leben gehabt. Und jedes Mal war das ein großer Moment der Freude. Also das erste Mal Google, das erste Mal ein iPhone in der Hand. Unfassbar. Und eben das erste Mal Konversation mit ChatGPT und anderen LLM. Das sind Momente, wo ich gesagt habe, ja, ich verstehe, warum ich Tech mache, warum ich Tech liebe.
Sehr geil. Geht mir ganz genauso, kann ich genauso verstehen. Aber wir haben festgestellt, du hast während deiner Schulzeit schon in einer Agentur gearbeitet, hast die ersten Dotcom-Boom mitbekommen und die Blase mitbekommen, hast dann entschieden, dich selbstständig, nicht selbstständig, hast dann entschieden, zu studieren, und zwar Wirtschaftsinformatik. Wann hast du ungefähr angefangen mit Wirtschaftsinformatik? Also, dass man
Also
so
ich habe
zeitlich mal.
2003 mit dem Studium angefangen und das war an der Fachhochschule Wedel, eine kleine private Fachhochschule bei Hamburg. Wir waren ein super kleiner Studiengang mit 55 Leuten, fast alles nur Männer. Und die Leute waren top. Mein Programmierpartner ist der Erfinder vom PDF Creator. Der hat als Student den PDF Creator, den haben vielleicht hier einige schon mal benutzt, ja, dieses Tool. Als Student hat er dieses Tool erfunden, entwickelt, online gestellt und sagte dann, so lange her, ich glaube, ich kann die Zahl verraten, er sagte mir dann, er verdient 1.400 € im Monat mit Google-Werbung von Leuten, die auf seiner Webseite Google-Anzeigen sehen. Und das fand ich total spannend. Was noch, ich erinnere, was die Runde machte bei uns im Kreis der Studenten, war die Million-Dollar-Website.
Oh, die war
Jeder
geil.
Pixel wird für $1 verkauft. Es sind 1 Million Pixel. Und der Typ war irgendwie 21 Jahre alt und hatte mit 1 Million $ verdient.
Das
Sowas konnte man natürlich auch nur einmal machen. Das konnte man nicht kopieren. Man konnte auch nicht daraus lernen. Man stand nur so da und sagte, hä, was passiert hier? Was passiert hier in dieser Welt? Ja, total spannende Zeit. Ja, und deshalb sage ich, leider gab es dann nicht so den letzten Ruck in Richtung Silicon Valley Startup. Und dieses Thema große Technologie mit großen Geldbeträgen bewegen. Also die Berührungspunkte gab es leider bei uns irgendwie an der FHW leider nicht. Deshalb kam das alles erst viel später. Aber wir waren schon nah dran an den Themen der Zukunft von damals.
Das auf jeden Fall. Dann hat dein Studienkollege, dein Programmierkollege, ich habe sein Tool sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben genutzt, kann ich sagen. Sehr, sehr gut programmiert. Hat mir unfassbar viel geholfen. Aber dann sind wir, als du hast 2, 3 angefangen mit Studieren, du hast weiterhin noch bei deinem in der Agentur gearbeitet und Webseiten und 3D-Animationen, alles mögliche. Also quasi was voll in dem Marketingbereich ja quasi drin. Ne? Also ist ja das Agenturleben ist ja quasi was. Ich vermute, es war eine Marketingagentur, oder? Wenn man Webseiten baut und sowas.
Ja, wir haben sehr viele technische Projekte auch gemacht. Also das ging bis dahin, dass ich mal auch eine CNC-Maschine in C bedient habe, also programmiert habe. Mein Chef war Ingenieur. Der war für alle neuen Technologien offen. Ich habe da Assembler geschrieben. Also die Bandbreite war so immens von Dingen, von Projekten, die er angenommen hat, wo auch. Es war eine andere Zeit. Heute ist ein Entwickler so hoch spezialisiert, dass er sagt, ich kann nur Frontend und bei Frontend kann ich eigentlich auch nur React. Und das ist alles, was ich kann. Zu der damaligen Zeit konnte jeder, der sich für Technologie interessierte, im Grunde fast alles. Ja, und es waren nur ganz wenige Leute, die das konnten, aber die konnten wirklich viel. Und wir waren so ein bisschen die Alleskönner.
Du musstest ja auch alles können, auch mal für die Zuhörer. So, wenn ich sage, ich habe Webseiten, ich hab aus Spaß Hobby-Webseiten in den 90ern auch Ende der 90er hochgeladen. Aber das war ja nicht wie heute, dass man sagt, ich klicke auf irgendwo auf irgendeiner Seite und dann wird das da zusammengebaut. So, nee, du musst es auf deinem Computer das zusammenbauen und dann irgendwie hochladen. Weil du musstest ja viele Sachen können, um überhaupt das Ergebnis von heute irgendwie erreichen zu können. Das ging gar nicht. Also, wenn du damals nur Frontend gemacht hättest, ja schön. Hättest du halt schön mit Grafiken arbeiten können. Klasse. Hast aber keine Webseite gebaut. Deswegen musste man ja alles können. Ja, und dann hast du gesagt schon, du bist dann zum Unternehmensberatung gekommen, was ja eigentlich ziemlich ideal ist. Ne? Entweder wärst du in einer Agentur geblieben oder selbst eine aufgemacht, oder Unternehmensberatung hat man wahrscheinlich dich mehrfach gefragt, ob du nicht hinkommen möchtest, weil du genau alle Voraussetzungen hattest, die man brauchte damals.
Also ich habe noch
Oder?
mal Bankwesen studiert im Master. Finance und Insurance war der Studiengang und war dann in der Bankenberatung, denn dazwischen war noch eine zweite Krise, nämlich die weltweite Bankenkrise, weltweite Finanzkrise von 2008, 2009. Und dann sagte ich, Mensch, Geld bewegt die Welt und ich studiere jetzt im Master Banken. Bin dann als Bankenberater für Ernst & Young und für Deloitte 5 Jahre lang durch ganz Deutschland gezogen und habe mir die Misere angeschaut. Meistens war es ja doch gar nicht so gut in den Banken. Ich habe eine Bank gesehen, da war ein komplettes Stockwerk leergeräumt, der Teppich war aufgeschnitten und stand so in Stücken im Flur, weil sie die Bank an die Wand gefahren haben in der Weltfinanzkrise. Große Landesbank, stolzes Haus. Komplett leer. Wir waren da als Berater und haben nur noch so das restliche Elend geholfen abzuwickeln. Sehr, sehr beeindruckend. Wieder dieses Thema Blase, Krise, Platzen einer Blase, fand ich dann spannend. Und dieses Thema hat mich im Grunde auch zu Inshotech gebracht, denn N26 kam auf und ich war auf einem Projekt mit 60 Beratern und in der Mittagspause habe ich mir die N26-App runtergeladen und habe ein Bankkonto eröffnet, auf dem Weg zu Fuß zurück ins Büro. Bin ins Büro reingekommen und sagte, ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade ein Konto auf meinem Telefon auf dem Weg hierher eröffnet, ohne irgendein Stück Papier. Und die Berater wussten gar nicht, dass das geht. Da waren wirklich sehr gut tief gebildete Experten dabei. Aber dass es möglich ist, regulatorisch in Deutschland in 2014 ein Bankkonto online zu eröffnen, wusste da keiner. Das hat uns alles sehr beeindruckt.
Warte mal, wir kommen gleich zu deinem Start noch in die Dingsda-Branche, in die Versicherungsbranche. Die Affinität haben wir gerade schon ein bisschen rausgehört, warum du jetzt auch in der Insurtech-Szene bist. Aber nämlich genau, du hast nämlich gerade schon gesagt, ich dachte eigentlich, du kommst drauf, was ich dir auch gefragt hätte, als du sagtest, es war ein Grauen, es war traurig, was man da gesehen hat bei Banken und Versicherungen. Ich wusste nicht, dass du auf die Krise eingehst. Ich dachte mir, ich wollte mich, meine Frage wäre auch, wie war denn eigentlich damals, als du als Berater warst, das Technologische, weißt du, der Stand der Digitalisierung beim Thema Banken und Versicherungen. Weil wir digitalisieren jetzt, wir haben 2024 oder 2025 und Digitalisierung ist ein großes Thema. Das war es aber irgendwie schon immer. Wie war es denn damals?
Ja, also für mich als Technologie-Fan war das super frustrierend. Ja, ich wurde ja gut bezahlt als Berater, aber ich war dann in einem Projekt und dann sagte ich, ich hätte gern als ein Eingabefeld in einem System, in einem IT-System, ein Eingabefeld, damit der Bankberater bitte hier eine Zahl einträgt, weil diese Zahl brauchen wir hinten raus in dem Auswertungssystem. Und dann hat die IT-Abteilung gesagt, das kostet 100.000 Euro. Warum 100.000 Euro für ein Eingabefeld? Weil die Bank hat 39 Systeme, habe ich nachgezählt, und durch alle Systeme muss diese eine Zahl durchgezogen werden. Und wenn ich die also vorne auf dem Bildschirm des Bankberaters eintrage, dann muss ich einen Test schreiben durch alle Systeme, ob die denn wirklich durchgelaufen ist und auch noch korrekt ist. Und das kostet dann ungefähr 100 Personentage, von denen jeder mit 1.000 Euro bewertet wird. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich will die Zahl doch nicht haben. Das war die Katastrophe. Die Bank ist auch nicht pleite, die gibt es noch, ja, in der das war. Und das war an vielen Stellen so super frustrierend. Und dann auf der anderen Seite zu sehen, wie N26 eben auf der grünen Wiese mit tollen, modernen, neuen Systemen eine Bank hinstellt, dachte ich, wow, irgendwie will ich nicht weiter hier in der Vergangenheit arbeiten, ne? Ich will irgendwie in die Zukunft.
Hast du heute noch mal einen kurzen Schwenk zu heute? Hast du noch irgendwie Kontakt zu Leuten, die heute, also wie ist denn der Stand heute in der Versicherungsbankenbranche? Sind wir jetzt digital so weit, dass dein Nerd, dein Techniker-Nerd-Herz nicht mehr ganz, komplett blutet? Ist es schon gut oder ist es immer noch nicht ganz gut in der Branche?
Ich habe sehr viele Banken-Apps als Kunde ausprobiert, und zwar sowohl privat als auch geschäftlich, und habe immer den Fintechs den Vorrang gegeben. Und weil ich auch an Technologie glaubte und ich wollte sagen, so, hey, wir unterstützen hier mal die neuen Spieler. Und große Banken sind immer noch tendenziell für mich jetzt als Nutzer von Banken-Apps, Banken-Webseiten, geschäftlich und privat, sind große Banken immer noch ein bisschen hinterher. Meine Lieblingsbank im Moment ist die C24 Bank, die Check24 gegründet hat. Und danach kommt die ING, das ist aber eine große Bank, aber wirklich technisch auch stark, muss man sagen. N26 ist gar nicht mehr so sehr mein Favorit. Und ganz am letzten Platz, auf dem letzten Platz kommt die Commerzbank. Da bin ich technisch gar nicht glücklich. Also, es ist was passiert, aber eher vorne im Frontend. Ja, ein schickes Frontend, welches irgendwie nett zu bedienen ist, das haben ja die meisten Banken jetzt auch geschafft. Auch als App und so weiter. Nur dann hinten raus in den Prozessen, da sind immer noch die Systeme aus den 80er, 90er, 2000er Jahren, die das Ganze steuern, und das kriegt man als Kunde eben auch manchmal mit. Also ich gebe ein Beispiel, warum ich mit der Commerzbank so wahnsinnig unglücklich bin. Ich habe ein Geschäftskonto in Schweizer Franken und von diesem Geschäftskonto kann ich online keine Überweisung tätigen. Ich muss da anrufen. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar, dass ich eine Geldbewegung auf diesem Konto nur per Anruf oder Filialbesuch durchführen kann. Und das in 2024 ist unfassbar.
Okay. Also wir sind jetzt da drin, dass du Berater von Banken in der Finanzbranche bist zum Thema ja, Digitalisierung. Und erst bei Ernst & Young, dann bei Deloitte. Und aber jetzt bist du bei, dann hast du Wetterheld gegründet. Wie kam, also war, also du hättest ja auch irgendwie nächstes N25 gründen können. Was weiß ich. Ne? Du hättest in der Bankenbranche ja bleiben können. Hast aber dich nicht dafür entschieden. Warum? Was ist so interessant an der Insurtech-Welt für dich?
Also meine naive Idee damals war, mit N26 und Co. ist ja Fintech seit 2014 schon am Aufwachsen, ist ja eigentlich schon quasi ein erledigtes Thema. Ja, wie man heute sieht, 10 Jahre später, es ist immer noch so viel zu tun. Aber ich dachte eben damals so, na, Fintech, die sind so gut, die kriegen das hin. Die mischen die Branche richtig auf die Bankenbranche. Aber die Versicherungsbranche, die ist ja noch viel verschlafener, die ist ja noch weiter hinterher. Und da können Leute wie ich, die auch in der Bankenbranche das ein bisschen gesehen haben, so Digitalisierung und so weiter, da können Leute wie ich noch richtig was bewegen. Und völlig zufällig war ich auf einer Veranstaltung auf dem Hamburger Dom und sprach dort mit den Schaustellern. Und die beklagten sich über das schlechte Wetter. Letztes Wochenende hat so viel geregnet, war irgendwie gar kein Umsatz. Einen Monat später war ich auf der gleichen Veranstaltung nochmal bei den Schaustellern und dann haben die gesagt, letztes Wochenende war richtig gut, viele Leute da, viel Umsatz gemacht, super. Und dann sagte ich, wenn euch das Wetter so wichtig ist für euer Business, warum versichert ihr euch nicht einfach dagegen? Das war so ein naiver Berater, Schluss. Zu sagen, Mensch, Wetterrisiko ist ja nicht Kerngeschäft, dann kann man das doch irgendwie ausgliedern. Also war schon ein sinnvoller Gedankengang. Und dann war die Antwort, wenn es so eine Versicherung gäbe, dann wäre die viel zu teuer und es gibt auch gar keine. Dann konnte ich das gar nicht glauben. Dachte mir, das ist doch so einfach. Wetterdaten liegen digital vor, kannst du auch irgendwie runterladen, dann kannst du auch eine Wetterversicherung drauf machen. Das kann man doch super simpel hinstellen und habe recherchiert. Habe auch einen Schausteller gebeten, Angebote einzuholen von Versicherern, zu sagen, hallo, ich habe hier ein Regenrisiko, kann ich das bei euch versichern? Hat ihm keiner, niemand ein Angebot gemacht. Und darauf dachte ich mir, ich habe meine Marktlücke entdeckt. Regenversicherung für Freiluftveranstaltungen, online ganz einfach, sogar vom Mobiltelefon aus, das machen wir. Und dann habe ich Wetterheld gegründet.
Okay, super Idee. Ich verstehe das, dass man baff ist und denkt so, hä, wenn das Wetter so wichtig ist und dann versichere ich dich dagegen und dann zu sagen so, ah cool, es gibt hier eine Nachfrage, auch alles wunderbar, die Idee ist da. Ich kenne aber ganz viele Leute, die schon ganz viele Ideen hatten, ne? Da gab es aber der Umsetzung immer Probleme und meistens ging es gar nicht so weit. Wie waren denn die nächsten Schritte? Hat also die Schaustellerwelt hat vielleicht auf dich gewartet, hat auch die Versicherungswelt auf dich gewartet und gesagt so, hey Nikolas, super. Dass du eine Wetterversicherung gründen willst, komm her zu uns. Oder wie geht man da drin vor?
Also, es gibt diesen Spruch, wir haben das nicht gemacht, weil das einfach war, sondern weil wir dachten, dass es einfach wird. Und so war es da auch. Ich dachte mir, ich hatte schon diesen parametrischen Wetterversicherungsvertrag vor Augen. Ich habe relativ simpel einen Prototypen hingestellt. Und mit diesem Prototypen sind wir dann zur Allianz gegangen und haben da auch einen Termin bekommen. Dann haben wir den vorgestellt und bei der Allianz guckten die nur mit großen Augen und sagten so, boah, wir haben hier zwar schon lange über das Thema Wetter nachgedacht, aber sowas ist uns noch gar nicht in den Sinn gekommen. Fanden die gut, haben auch mit uns so ein Projekt angefangen, aber dann gab es da irgendwie kein internes Budget und das ist nicht nach vorn gekommen. Und dadurch aber, dass die uns mit vielen Experten zusammenbrachten, die echt Ahnung hatten von Versicherung, von Risikomodellen, von Wetter, Risiken. Und diese Experten uns super ernst genommen haben, uns viele Fragen gestellt haben, die wir dann auch beantworten konnten, fühlten wir uns so ermutigt, ja, dass einfach so ein Branchenriese diese Idee wahnsinnig ernst nimmt, dass wir dachten, naja, da kann die vielleicht nicht ganz dumm sein, ja. Weil wir konnten ja auch alle ihre Einwände oder kritischen Punkte mit neuen Ideen entkräftigen.
Warte mal ganz
Dann
kurz.
haben wir es weiterverfolgt.
Du hast ja gerade, also A, wir, du hast ja also einen Geschäftspartner, hast du dir, Programmierer brauchst du nicht, du kannst selbst programmieren, ne? Also wissen wir ja. Du hast einfach jemanden dir gesucht, direkt ein Unternehmen gegründet mit Leuten, also wie viel ist wir, ist die erste Frage.
Wetterheld, das sind wir zwei Brüder. Mein
Okay.
Bruder Peter ist Mathematiker und er hat dann unser Risikomodell entwickelt und auch selber geschrieben, welches Wetterrisiken für jeden Ort, für jeden Zeitraum berechnen und bepreisen kann. Und das ist der eine Punkt, zu dem die Aktuare der Versicherer kritische Fragen hatten. Peter hat auch einen Bankhintergrund, hat dort Risikomodelle für Kredite eher geschrieben. Und mit dem Wissen haben wir dann eben das Risikomodell hingestellt. Er als Mathematiker und ich auf der IT-Seite. Dann hatten wir noch einen dritten Mitgründer zu Beginn dabei, den Sebastian. Der ist nicht mehr irgendwann nicht mehr Vollzeitgründer geworden. Der hat sehr viel Geld woanders verdient. Der hat uns aber den Termin besorgt, tatsächlich bei der Allianz und auch bei anderen Versicherern, weil der so gut da vernetzt war.
Gut, weil also okay, dann hat sie meine zweite Frage, weil du hast das, ja, dann haben wir jetzt so einen Prototypen hingestellt und ich und vermutlich auch ganz viele Zuhörer werden sich denken, was genau ist denn so ein Prototyp? Ich vermute jetzt, du meinst diese Wetterkalkulations-App mit deinem oder das Wetterprogramm mit deinem Bruder oder was ist der Prototyp gewesen?
Ja, der Prototyp war, man gibt einen Ort ein und einen Zeitraum und bekommt einen Preis für eine Wetterversicherung für den gewählten Zeitraum und Ort und kann es dann kaufen. Das war wirklich nur, damit man mal sieht, wie das so zusammengeklickt wird. Hinten raus im Risikomodell war nur ganz naiver Ansatz mit der simpelsten Rechnung überhaupt und da waren nicht mal richtig Wetterdaten dahinter. Einfach nur, um zu zeigen, hey, es geht. Und das hat schon ausgereicht. Das war auch ein sehr klassischer Startup-Ansatz, das so zu machen, weil ja, man hätte jetzt auch einfach sagen können, man malt das auf, aber irgendwie, wenn du zu einem großen Konzern gehst, ist es einfach cooler, wenn du das live demonstrierst. Ja,
Ja.
auch wenn das wirklich nur Dummy ist, so ist nun mal der Mensch. Eine Idee erzählen ist schön, ein Bild zeigen ist noch schöner, aber was interaktives Demonstrieren, das ist immer am schönsten.
Definitiv. Und du hast gesagt, die haben euch einfach rückfragen, was waren das so die Größen? Weil ich habe schon mit diversen auch Maklern, Versicherern, die auch so mal Ideen hatten für irgendwelche Versicherungsprodukte. Die sagen auch so, der Endgegner ist immer sind die Aktuare. Die hast du einfach so, du kannst die besten Ideen haben, die Aktuare sind einfach so, die meinen sie auch gut, ne? Die sind ja nicht böse, die Aktuare, die haben einfach nur klare Prinzipien. Was haben die zu eurer Idee? Grundlegend schienen sie ja scheinbar gut zu sein. Gegen Wetter versichern klingt auch cool. Was waren denn so die Haupteinwände von denen? Also was?
Also jeder Aktuar kommt relativ schnell auf den Gedanken, was ist denn mit Wettervorhersagen? Jetzt steht ja in meiner App, dass es morgen regnen wird. Dann versichere ich mich doch schnell gegen den Regen und spiele so das System aus. Hab also eine negative Selektion, dass dann ja nur noch Kunden sich versichern würden, die in der Wettervorhersage schon den Regen sehen. Und darauf hatten wir eine simple Antwort. Wir haben gesagt, 15 Tage vorher nehmen wir die Verträge an und nicht kurzfristiger als das. Es gibt keine Wettervorhersage, die zuverlässig den Regen in 15 Tagen vorhersagen kann.
Sehr gut.
Der Grenzwert ist nämlich bei 10 Tagen. Und wenn ich 10 Tage in die Zukunft vorhersage, dann wird diese Vorhersage ähnlich gut, wie wenn ich einfach nur statistisch nachschaue, wie häufig regnet es denn normalerweise an diesem Ort in dieser Jahreszeit. Ja, deshalb mit den 15 Tagen haben wir nochmal 5 Tage Puffer. Man könnte sogar auf 10 Tage runtergehen. Und die 5 Tage Puffer fanden die immer gut. Aktuare finden immer Puffer gut. Zum anderen war unser großer Vorteil, parametrische Wetterversicherung war ja gar nicht unsere Erfindung. Die gab es vorher schon viele Jahre, mindestens 20 Jahre. Nur gab es die ausschließlich für sehr große Verträge, Hunderttausende, Millionen Risiken. Und für diese großen Verträge gab es auch schon einen Marktstandard, eben auch mit diesen 15 Tagen Vorlauf. Das haben wir dann irgendwann rausgefunden. Das wussten wir gar nicht, als wir das so gegründet hatten. Und dann konnten wir auch sagen, guck mal, das, was wir machen, ist total üblich in einer Branche, die Millionen bewegt, nur dass bei uns du erstmal 3 Nullen streichen kannst. Aber wir legen die Standards aus diesen großen Verträgen bei uns auch an. Und das fanden die Aktuare auch gut.
Gut, vielleicht mal, wir reden mal, bevor ich es euch weitergebe, wie ist eure Wetter, also wie ihr eure Kooperationspartner sowas gefunden habt. Ganz kurz, vielleicht für die Leute, die Wetterheld nicht kennen. Mittlerweile sind eure Zielgruppe sind nicht mehr nur Schausteller, ne? Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, es geht auch um Urlaub und sowas. Wie funktioniert es? Ich gehe wirklich nur, also ich sage jetzt, okay, Marco, hier das Wetter nervt mich so, ich überlege es doch in 2 Wochen fliege ich auch jetzt nach Lissabon. Du hast mir gesagt, so, ey, Marco, hier ist das Wetter mega, ist besser und so weiter. Also tue ich mir jetzt einen Urlaub für 4 Wochen in Lissabon buchen und könnte dann auf wetterheld.de gehen und kann sagen, ey, ich will aber Sonne, weil das hast du mir ja versprochen. Ich will Sonne, ich will mich gegen Regen versichern in Lissabon.
Also
Also.
wetterheld.com besitzen wir leider nur. Für wetterheld.de haben wir nie das Geld
Ach so, gut, ja.
ausgegeben. Das war schon weg. Aber ja, genau. Also auf wetterheld.com gehen, eintippen, wohin die Reise gehen soll. Und Abflug muss eben frühestens in 15 Tagen sein oder später. Und dann bekommt man sofort ein Angebot, wo noch ein Preis dran steht. Und das Produkt funktioniert folgendermaßen. Für jeden verregneten Urlaubstag bekommst du, Marco, von uns 100 € oder 200 € oder 300 € als Entschädigung für jeden verregneten Urlaubstag. Und wenn du jetzt also für eine Woche fliegst, dann sagen wir mal 700 € maximale Entschädigung. Und dann steht da ein Preis und dann steht da eine Erklärung. Was ist ein verregneter Urlaubstag? Ein verregneter Urlaubstag ist nach unserer Definition, wenn es zwischen 10 Uhr und 18 Uhr mehr als 2,9 mm Regen gibt. Das wäre ungefähr eine Stunde leichten Regen. Und diese Zahl 2,9 mm hat sich einfach aus der Erfahrung heraus kristallisiert. Wir haben auch mal irgendwie 1,9 angeboten oder 3,9 oder auch irgendwie mal 0,9. Und bei 2,9 waren die Kunden am glücklichsten, also deshalb, das passt wirklich nur so mit so einem Urlaubserlebnis, ja, weil wenn es irgendwie nur 1 mm regnet, das ist irgendwie eine halbe Stunde, dann kann man nicht sagen, oh, meine Urlaubsfreude ist dahin, ja, das kriegt man gar nicht mit. Aber so ein wirklich verregneter Urlaubstag, deshalb diese 2,9 mm und deshalb auch parametrische Wetterversicherung, weil das ist der Parameter, den wir versichern. Und manchmal machen wir auch noch eine Selbstbeteiligung rein, weil wenn du jetzt nicht nach Lissabon fliegst, sondern nach Westerland Sylt, dann regnet es dort in einer Woche einen Tag fast garantiert. Ja, die Regenwahrscheinlichkeit von Sylt ist so, da wird es einfach regnen. Dann sagen wir, wenn es einen Tag regnet, gibt es auch noch keine Auszahlung. Damit musst du leben, wenn du im November nach Westerland fährst. Aber wenn es 2 Tage regnet, dann gibt es von uns 100 €. Wenn es 3 Tage regnet, gibt es 200 €. Wenn es 4 Tage regnet, 300 € und so weiter. Also bis zu 600 € hoch für eine Woche. Und dann gibt es das dann auch für einen attraktiven Preis. Müsste irgendwie um die 40 € rumkosten. Und das ist also ein Preis, der wirklich fair ist, wo auch unsere Kunden, sehen wir auch an den Abschlussraten, an den Konversionsraten im System, wo unsere Kunden dann auch gerne abschließen. Ja, und dann messen wir automatisch während deines Urlaubs täglich die Regenmenge an deinem Urlaubsort. Und wenn es über 2,9 ist, dann kannst du sofort im Kundenportal sehen, ach guck mal, für diesen Tag kriege ich am Ende 100 €. Und wenn der letzte Tag durch ist, dann schicken wir dir automatisch eine E-Mail und sagen, Marco, tut uns total leid, dass dein Urlaub verregnet ist, aber hier ist ein Link, bitte klick drauf, tipp deine Bankkontonummer ein und wir überweisen dir sofort 300 € Entschädigung. Dann fühlst du dich vielleicht besser. So funktioniert Wetterheld.
Sehr gut. Jetzt wissen nämlich alle mal erstmal, wie Wetter halt funktioniert. Was wir auch jetzt schon wissen ist, dass ich dann von der Anfangsidee, ich kann Freiluftveranstaltungen und Schausteller und sowas versichern, was ja quasi Businessversicherung ist, ihr zu Endkunden jetzt seid, also ne, Urlaubsversicherung. Und wir wissen auch, ihr wart bei der Allianz und sagten, eigentlich wäre es gut, ist aber irgendwie hat sich zerschlagen. Wie war das der weitere Weg? Also wie war der weitere Weg? A, einen Risikoträger zu finden, also eine Gesellschaft, die mit euch zusammenarbeitet. Und wie war der Weg, warum jetzt nicht mehr Schausteller, warum Urlaubsreisende?
Also wir haben als Risikoträger Element Insurance identifiziert. Da waren die noch ganz, ganz klein, waren vielleicht 10 Leute und haben das dort direkt auch beim Chef vorgestellt und der fand das gut, hat uns dann als Partner aufgenommen. Die haben das nochmal mit ihrem Rückversicherer durchgespielt und so weiter. Das war ein gewisser Prozess. Und dann saßen wir also beim Rückversicherer in einem großen Raum mit einem wunderschönen Holztisch und 15 Leuten aus allen Abteilungen. Und die stellten allerhand Fragen. Und da war klar, wenn wir jetzt da rausgehen und die sagen, jawohl, machen wir, dann existiert auch Wetterheld. Und dann war die eine Frage, war die, ja Mensch, das machen Sie ja alles hier nebenberuflich, ne? Sie sind ja noch Unternehmensberater. Wollen Sie das hier so als nebenberufliches Projekt betreiben? Und dann war da so Stille und dann dachte ich mir, jetzt hast du nur eine richtige Antwort. Und meine Antwort war dann eben, wenn Sie das hier unterschreiben mit uns, dann kündige ich meinen Job zum nächstmöglichen Kündigungstermin,
Ah.
meinen Beraterjob. Und das war dann der Point of No Return, wo wir dann wirklich dieses Thema Startup-Gründung mit Rückversicherer-Zustimmung und Versicherervertrag in der Tasche oder LOI ja erstmal, aber dann später Vertrag in der Tasche dann eben angegangen sind.
Und wann war das? Also welches Jahr war das jetzt?
Das war 2019.
Gut, 2019, also habt jetzt Wetterhead offiziell gegründet, richtig? Also
Am
gab es
01.01.2019 war ich Vollzeitgründer bei Wetterheld.
gut, aber es stand ja nur, ihr habt einen Rückversicherer, die Idee stand, der Dummy ist wahrscheinlich einfach schon weiterentwickelt worden, also das hat einfach so im System, das System hat sich auch entwickelt. Ab wann genau kam der Punkt, der Wandel von wir gehen nicht auf Businesskunden, sondern auf Endkunden, also auf normale Reisende oder also wann war der Plan, wir gehen auf Urlaub? Und ab wann haben so die und wie habt ihr eure Kunden bekommen dann?
Also wir auf Urlaub sind wir deshalb umgesteuert, weil das B2B-Geschäft von vielen Missgeschicken geprägt war. Das allererste war nämlich, dass wir dann live gegangen sind und es kam direkt Corona. Und unsere Freiluftveranstaltung, die wir versichern wollten, die allererste Veranstaltung, unser allererster Kunde, wurde abgesagt wegen Corona, als noch keiner das Wort kannte, weil das in seinem Mini-Stadtteil in München in der Schule ein paar Fälle gab. Da wusste man noch nicht, was in der Welt für ein Wahnsinn passieren wird. Und wir waren als allererste betroffen. Nicht in dem Sinne betroffen, dass also wir haben ihn versichert. Es hat nicht geregnet. Wir haben nichts ausgezahlt. Wegen Corona mussten wir auch nichts zahlen an ihn. Aber die Veranstaltung fand gar nicht statt. Und naja, alle unsere potenziellen Kunden fanden dann auch nicht statt. So. Und dann haben wir also Dürreversicherung für Landwirte angeboten. Das lief sehr gut. Aber tatsächlich lief das nur ein einziges Jahr lang sehr gut. Das war auch krass. Im nächsten Jahr lief das gar nicht mehr gut, weil ja, Landwirte bei diesen Dürrerisiken doch immer sehr stark von Jahr zu Jahr agieren. Das mussten wir dann auch lernen. Und dann kam dieser Gedanke, sozusagen letzte Chance für die Firma überhaupt noch zu überleben, Regenversicherung für den Urlaub. Und das haben wir gemacht und die Reisebranche war echt enthusiastisch. Die haben sofort verstanden, was wir wollen und haben gesagt, richtig coole Idee, will ich haben, machen wir. Und so haben wir als ersten Vertriebspartner, fast als ersten Vertriebspartner für unser Produkt, dann auch die TUI Deutschland gewonnen, größter Reiseveranstalter Europas, bei dem wir jetzt auch in der MyTUI App zu kaufen sind. Also die Wetterheld-Regenversicherung gibt es auch in der MyTUI App zu kaufen. In Rekordtempo mit uns unterschrieben. Und da haben wir gemerkt, ja, beim Startup sagt man ja Product Market Fit. Da haben wir gemerkt, den haben wir jetzt endlich. Weil wenn du Enthusiasmus spürst, wenn Kunden von dir begeistert sind, erst dann hast du den Product Market Fit erreicht. Wenn Kunden sagen, oh ja, das ist interessant, dann denkst du vielleicht, du hast den erreicht, aber hast du nicht.
Den Switch kann ich voll gut verstehen, macht mir auch nachvollziehbar. Du sagst, okay, da haben wir die Reisebranche entdeckt und als erstes haben wir TUI gewonnen. Ja, jetzt kommt vielleicht irgendwie der Nächste, der sich auch überlegt, ah, ich mache auch irgendwas mit und ich habe auch eine coole Idee. Wie einfach war es denn da, bei der Reisebranche reinzukommen? Also hat TUI auf dich gewartet oder wie habt oder seid ihr auf Messen gelaufen und habt gesagt, so übrigens, wir versichern gegen Regen? Oder wie kommt man an die TUI ran oder an Reisebranche?
Also, wie überall im Leben, du kannst beides machen. Du kannst auf Messen laufen, haben wir auch gemacht. Und dann kannst du parallel in deinem Kontaktnetzwerk schauen, wen habe ich denn so da? Oder auch jeden fragen. Ja, und in dem Fall war es eine Mischung aus beiden. Ich habe auf einer Versicherermesse überall rum erzählt, wir machen jetzt Regenversicherung für den Urlaub, was ganz Neues, und habe gesagt, alle Versicherer können gern mit uns hier zusammenarbeiten und. Und dann kam ein Kontakt über einen Kontakt über einen Kontakt und boom, haben wir bei der TUI präsentiert. Ja, weil eben ein Versicherungs-CEO sagte, wir machen zwar gar nichts mit Reisen, aber ich kenne da jemanden. Und so hat das funktioniert. Und der kannte uns wiederum noch vor diesem Shift, vor diesem Pivot, vor dieser Änderung noch eben als Versicherer für Freiluftveranstaltungen und Landwirte und sagte, ah, okay, ihr wollt Reisen machen, und das hat gut funktioniert. Also wie immer im Leben, man bewirbt sich für einen Job 20 Mal. Und am Ende bekommt man den Job doch dort irgendwo, wo ein Bekannter gerade ist. Und genauso ist es, du sprichst 30 Unternehmern, um Partner zu werden. Aber wo ist am Ende die Unterschrift? Ja, da, wo du eine warme Intro durch jemanden bekommen hast, der dich kennt, der dir vertraut, der dich gut findet und der bei der anderen Seite eben Vertrauen genießt.
Ah, das ist sehr gut. Sehr gut zu wissen. Das ist auch tatsächlich, ist ja überall so. Das, was ihr macht, ist ja im Prinzip, ist es ja ein Embedded Insurance, spricht man jetzt davon, ne? Also ist auch, wenn ich es höre, bei der TUI-App seid ihr drin. Ist das euer einziger Kontaktpunkt zu Kunden oder wie finden die euch noch? Werbung habe ich bei euch noch nicht. Ich habe noch keine, also Fernsehwerbung kann ich mich nicht erinnern, gesehen zu haben, wobei ich auch keine Fernsehen groß gucke.
Also
Ja.
Kunden können direkt bei uns buchen, bei Wetterheld auf der Webseite. Kunden können über unsere Partner wie TUI, aber eben auch viele andere, die beispielsweise auch Ferienwohnungen sind so ein Thema, gerade Ferienwohnungen an der Nordsee, an der Ostsee, wo das Wetterrisiko ein sehr hohes ist. Wir haben einen Partner, einen sehr spannenden Partner, der heißt Motomax. Die machen Veranstaltungen für Amateur-Motorradfahrer, die auf die Rennstrecke gehen mit ihrem Motorrad und weil die sagen, jetzt wollen wir mal richtig Gas geben auf der Rennstrecke, aber wenn es dann regnet, dann wird es ein bisschen gefährlich, ja. Und dann bekommen die aber auch die Buchungsgebühr für die Rennstrecke nicht zurück. Also dann sind auch schnell 1000 Euro einfach weg, wenn es einfach an den gebuchten Tagen ein bisschen Regen auf der Strecke liegt. Die lieben unser Produkt, lieben es. Und da sind also unsere Vertriebspartner und unsere eigene Webseite. Wir haben auch noch eine Kooperation mit der Basler Versicherung in der Schweiz. Und die Basler Versicherung, für die sind wir der Technologielieferant. Und die Basler Versicherung hat uns eingebaut in ihr Reiseversicherungspaket, das eins von sechs Produkten, die es da drin gibt. Das läuft dann so durch unsere Systeme durch. Das ist also auch noch ein Geschäftsmodell von uns. Das ist so eine Art SaaS-Modell, wo dann ein Versicherer sagen kann, er nimmt das Wetterheld-Produkt, verkauft sie unter der eigenen Brand und unter der eigenen Marke, und Wetterheld liefert die Technologie. Das haben wir auch noch. Also aktuell zu kaufen bei Wetterheld, für die Schweizer Zuhörer bei Basler Versicherung, bei Loas und bei verschiedenen Vertriebspartnern im Reise- und Eventbereich.
Und wie, weil du hast gerade auch schon von der Versicherungsbranche, haben wir eh schon drüber gesprochen, klar, es geht ja auch um die Versicherungsbranche. Wie ist denn hier der Stand beim Thema Technologie oder so? Du so, der ja mal von der Bankbranche am Anfang sehr enttäuscht wurde, Versicherungsbranche hast du gemeint, ist noch der hinterher. Ist die Versicherungsbranche auf einem guten Weg oder sagst du da so, wow, gut, da ist noch Luft nach oben?
Also wir haben unsere API-Zugänge für Versicherer, für Vertriebspartner schon seit langer Zeit hingestellt. Und dass ein potenzieller Partner mir im ersten Gespräch sagt, oh, API-Zugang, super, gar kein Problem, kriegen wir hin. Ja, das kam, glaube ich, dreimal vor. Also so selten. Häufig ist es so, dass der Datenaustausch dann immer noch über CSV-Dateien läuft in der Branche. Das ist das, was ich merke. Ja, so Bordereau und so weiter. Und der volle API-Stack ist einfach noch nicht da, das, was ich sehe. Ja, gibt sicherlich viele Ausnahmen. Also gerade im Bereich Embedded Insurance ist natürlich, muss man ja sagen, gerade im Bereich Reiserücktrittskostenversicherung, ja, oder auch so Elektronikversicherung, die man zusätzlich zu einem Laptop dazu kauft. Da ist, glaube ich, schon sehr viel Hightech mit im Spiel, aber an vielen Stellen halt auch einfach noch nicht.
unterstützt das, was ich auch. Ich spreche mit viel, auch mit diversen Vorständen über das Jahr 2030 und frage einfach so: Okay, wie wird denn da die Versicherungsbranche sein? Dann sagen ganz viele: Okay, Digitalisierung werden wir ganz viel machen und so weiter. Und dann frage ich immer so: Okay, wie ist denn jetzt wirklich? Also, wie wahrscheinlich ist das, was wir sagen? Wie wird das passieren? Weil ich sage: Und das, was du gerade erzählt hast, bei den Banken auch so: Da gibt es im Hintergrund noch Systeme aus den 80ern, 90ern. Und da läuft halt ganz viel. Das stimmt. Und die haben. Die sagen auch, wir können nicht von heute auf morgen einfach das System abschalten. Da sind halt Kundendaten drauf, ne? Das Leben von Kunden ist damit halt. Das kannst du nicht einfach so umbauen, auch wenn wir es schneller wollen würden. Und deswegen deckt sich ein bisschen mit dem, was ich da von den Gesprächen erkenne, was du gerade sagst. Aber wenn ich gerade jemanden habe, der einfach so technisch mega affin ist, voll für die Zukunft ist und in der Versicherungsbranche jetzt auch angekommen ist, ne? Du sagst schon, okay, bei Embedded Insurance sind wir schon scheinbar auf einem guten Weg. Funktioniert ganz vieles, ne? Was glaubst denn du allgemein? Wie würdest denn du deinen idealen Vertriebsprozess zu Versicherungsprodukten, nicht Embedded Insurance, sondern allgemein, wie würdest denn du den so, was wäre die Anforderung für dich als Technik-Nerd, der 2014 von N24 geflasht war? Was wäre so ein Versicherungsprodukt, wie stellst du dir 2030 vor in der Versicherungsbranche?
Also ich fände es schon gut, wenn ich eine KI-Beratung hätte, jetzt von der Technologie her. Vom Ergebnis her fangen wir mal ganz vorne an. Ich glaube, jeder wünscht sich eine menschliche Beratung auf höchstem Niveau. Ja, das ist ja etwas, woran die Finanzbranche, was die Finanzbranche ganz gut kann, wenn es um sehr, sehr viel Geld geht. Also sprich, wenn man jetzt zu einer Bank geht und sagt, ich habe hier 100 Millionen, was soll ich denn machen? Dann glaube ich schon, da bekommt man eine Top-Beratung. Aber wenn die Oma zur Sparkasse kommt und sagt, ich habe 100.000, was soll ich denn machen? Da kommen manchmal echt abenteuerliche Lösungen raus. Und das ist bei Versicherung eben leider auch nicht anders, dass man bei Kleinbeträgen, in Anführungszeichen Kleinbeträgen, eine top-menschliche Beratung einfach nicht im Preis irgendwie abzubilden ist. Das ist die Chance für KI. Denn die Einzelkosten einer KI-Beratung sind ja sehr, sehr niedrig. Und die Datenmenge, die ich da reintun kann, ist ja immens. Ich könnte ja einfach alle meine Unterlagen hochladen. Also bei meinem Claude zum Beispiel ist es ja heute schon so, da kann ich ja irgendwie 35 PDF-Dateien hochladen und dann eine Frage stellen und er beantwortet die Frage in Kenntnis aller dieser hochgeladenen Unterlagen. Also ich könnte ja mein ganzes Leben an den Versicherungsberater, an den KI-Versicherungsberater, mein ganzes Leben als PDF hochladen, meine ganze Historie, alles, was ich habe. Und dann frage ich ihn so, was soll ich denn jetzt irgendwie machen? Welche Berufs- und Fähigkeitsversicherung brauche ich denn jetzt? Und der nimmt sich total viel Zeit, der erklärt mir alles. Nicht unbedingt nur in Text, das kann ja auch mit Stimme und Video sein, ja. Und im besten Fall will er mir nicht irgendwas verkaufen, sondern sagt so, nee, das brauchst du nicht. Das wäre so mein Traum als beste Abbildung eines guten Versicherungsberaters mit KI.
Und zum einen, glaubst du, dass es 2030 sowas geben wird? Also du kennst vom also andere, technisches kennst du dich ja voll gut aus. Ist es möglich, schon mal von der technischen Seite her, sowas 2030? Glaubst du, dass es möglich ist, dass du das so beraten kann, auch regulatorisch, oder glaubst du, es ist gar nicht sehr möglich?
Ich glaube ja. Ich war häufig bei meinen Vorhersagen viel zu optimistisch. Das ist so, ne, so ein bisschen so eine Art Mathematikerdenken nach Motto, das Problem ist lösbar. Und weiter muss man gar nicht mehr nachdenken. Aber also auch, ne, auch bei der parametrischen Wetterversicherung, wir waren im Grunde 5 Jahre zu früh. Heute treffen sich Leute aus dem Bereich parametrische Versicherung und da ist dann Saal mit 300 Zuschauern, die alle klatschen. Ja, zu unserer Zeit waren das vielleicht 20 Leute, die das irgendwie gemacht haben, als wir das angefangen haben. Und so ähnlich ist es auch mit dieser KI-Videoberatung. Ich sage so heute, ja gut, wenn ich in dem Business wäre, dann würde ich das jetzt anfangen. Aber wahrscheinlich ist es so, dass es 2030 immer noch nicht der komplette Alltag sein wird. Es gibt aber heute schon Unternehmen, die in großem Stil KI-Telefonberater einsetzen. Sehr, sehr funktional begrenzt. Aber jeder, der sich interessiert für das Thema, ich mache jetzt mal Werbung, der kann das bitte ausprobieren. Einfach mal bitte die Barmenia Krankenversicherung anrufen und dort mit Lina, der KI-Beraterin, sprechen. Ja, das ist so ein Thema, was mich total interessiert. Und ja, wer da, also für dieses Thema Kundensupport, Kundenberatung per Telefon und Video, wer dafür brennt, kann sich da gern bei mir melden. und einfach selber vorher Lina ausprobieren, finde ich super spannend.
Und ist Lena gut, wenn du als Experte das hast, empfiehlst sie? Also findest du es gut, was sie macht?
Also
Oder?
ich habe großen Respekt, dass die Barmenia damit schon mal angefangen hat, ja. Gerade so als große Firma so schnell so eine Technologie annehmen, da merkt man, die Not ist so groß im Thema Telefonservice, Telefonsupport, die langen Wartezeiten, die Kunden, die einfach so unglücklich sind. Aus der Not heraus haben die es gemacht, bin ich mir ganz sicher. Nicht, weil die so super innovativ sind und Technologiespielchen machen wollen. Und ich finde es gut, der Funktionsumfang ist super begrenzt, aber der Business Case ist doch klar. Wenn ich es schaffe, auch nur 15% in der ersten Version meiner Anrufer mit der KI glücklich zu machen, hey, dann sind das 15% weniger, die irgendwie ganz lange in der Warteschleife hängen. Das ist doch schon viel gewonnen. Ja. Und ich glaube, die schaffen mehr als 15% selbst mit dieser Version von Linear, die noch viele Sachen nicht kann. Also unterm Strich finde ich super.
Sehr gut, also, würde aber meine zweite Frage noch, die quasi zum Ende in unseres Interviews, unseres Gesprächs gerade ist. Also, du hast gerade schon vom Service nämlich gesprochen, weil wir haben schon jetzt, du hast den optimalen Kunden Abschluss oder Beratung gesagt. Wie glaubst du, wird der optimale Schadensprozess sein? Was erwartest du da? Was glaubst du da?
Also Lemonade hat ja schon lange die KI Maya im Einsatz und dachte ja, das wird die Welt verändern, das wird alles verändern, dass die auch so schnelle Durchlaufzeiten da haben. In Wahrheit bewegt sich das, aber so ein bisschen auch in Zeitlupe. Ganz viele Versicherer haben schon KI in der Schadensregulierung im Einsatz. Ich finde super cool Fälle, die es schon seit irgendwie 4, 5 Jahren gibt, wo man zum Beispiel ein Auto Foto nach einem Unfall automatisch analysiert und dann sagt, wie viel Geld wird es da wohl sein? Der Kunde möchte 7.000 Euro, passt das so? Ah ja, passt grob. Okay, 7.000 genehmigen, gar nicht erst an Gutachter schicken. Ne? Oder irgendwie Flag drauf, so, ey, das sieht nicht so gut aus. Was, das sieht nicht koscher aus. Ja, das könnte ein Betrugsversuch sein. Also wird viel gemacht, aber die Wahrheit ist, die meisten Schadenserwägungsprozesse sind immer noch super langsam. Und Kunden, die bei Wetter hält, innerhalb von 5 Minuten nach Schadensmeldung ihr Geld auf dem Konto haben, die können das gar nicht glauben. Die schreiben auch bei uns in den Bewertungen so, boah, das hätten die nie erwartet von einem Versicherer. Ja, aber das machen wir. Also wir machen Sofortüberweisung und dann ist das Geld direkt auf dem Konto.
Ich glaube mir auch genau, das ist der Punkt von Kundenbindung oder also die Kundenerfahrung. So. Die Erfahrung mit einer Versicherung ist ja immer ganz schlecht, weil nämlich du versicherst dich gegen etwas, was du gar nicht haben willst. Ne? Niemand fährt in Urlaub und sagt sich, hoffentlich regnet es jetzt hier 7 Tage, damit nämlich Wetter hält mir es bezahlt. Deswegen fahre ich ja nicht nach Portugal jetzt. Ne? Und deswegen kannst du halt nur gute Kundenerfahrung machen im Fall, wenn es passiert und dann halt schnell zu regeln. Deswegen ist das, was ihr macht, halt super optimal eigentlich. Ne?
Die Schadensmeldung ist der Moment der Wahrheit im Versicherungsgeschäft. Das ist der einzige Moment, für den wir alles andere drumherum überhaupt gebaut haben. Nur dafür sind wir da. Und wenn dieser Moment dilettantisch aufgesetzt wird, nicht als Prozess, sondern als Abteilungsdenken oder als Legal, ja, irgendwie Anwaltsdenken, dann ist das eine Katastrophe. Das schadet der ganzen Branche, weil Kunden das schon erwarten, dass das kompliziert wird, bürokratisch wird, viel Arbeit kostet, viel Nerven kostet. Und das muss besser werden. Wir leisten dazu einen Beitrag. Wir schrauben die Erwartung natürlich extrem hoch mit unseren superschnellen Überweisungen, so dass Kunden dann woanders auch sagen: So, hey, wie kann das sein? Ihr seid ein Milliardenkonzern und hier ist eine kleine Bude, die kann das innerhalb von 5 Minuten überweisen. Nur bei euch dauert das jetzt 3 Monate.
War das Wissen, was du gerade nämlich gesagt hast, was ja voll, ich voll unterschreibe, war das von Anfang an auch bei deiner Planung von BetterHelp, als es gegründet habt, dass ihr sagt, okay, der Proof of Concept, das ist einfach der Moment der Wahrheit, ist die Überweisung. Wir müssen also schnell leisten können. War das von Anfang an euch klar oder ist es euch bewusst geworden irgendwann?
Das ist von Anfang an meine Vision gewesen. Und ich habe jeden Anwalt und jeden Partner im Versicherungsbereich bekämpft, der versucht hat, uns diesen Moment schwieriger und unattraktiver zu machen. Formulare, Nachweise. Ja, alles, was man so gelernt hat, irgendwie, wie man das bei anderen Produkten gemacht hat. Ich habe das alles abgelehnt und habe gesagt, wir machen nichts davon. Wirklich kompromisslos und kampfbereit. Du weißt, wie schwer das ist, wenn du mit Compliance kämpfen musst, wenn du mit Legal kämpfen musst, ja. Also da musst du auch was liefern, so, da musst du auch Argumente liefern, warum das dann auch so geht. Und zum Glück hat es mit unseren Partnern also funktioniert, dass wir das wirklich zu einer guten Kundenerfahrung oder ich sag mal sogar im Branchenvergleich exzellenten Kundenerfahrung hinbauen konnten, kann ich jedem nur bitte diesen Mut zusprechen, der ein Produkt entwickeln möchte, welches heraussticht aus der Menge, einfach mutig sein und bei Compliance ganz viel Pushback geben und sagen, wir wollen ein attraktives Produkt und wir müssen jetzt Lösungen finden, die das kundenfreundlich machen.
Wunderbar, da hast du gerade schon meine quasi letzte Frage zu dem Thema, hast du halt schon beantwortet. Ich wollte gerade fragen, war es einfach, aber nee, hast schon gesagt. Also es wäre eine rhetorische Frage gewesen, aber schön, dass du es selbst direkt gesagt hast. Aber jetzt sind wir schon am Ende, habe ich immer drei Fragen an meine Gäste nochmal. Du hast gerade schon einen Tipp gegeben, ne? Du hast gesagt, ey, wer das auch so schnell haben will, muss kämpfen. Keiner in dem Unternehmen sagt so, ja komm, machen wir so. Die letzten drei Fragen, die ich um meinen Gästen stelle, ist, die erste ist, was war denn für dich so der beste Tipp, den du in Anfangszeiten bekommen hast? Weißt du, am Anfang, wo du irgendwie dich für die Versicherungsbranche, sagen wir mal, so entschieden hast oder so, hat da irgendjemand so einen Mentor, irgend so einen Tipp gegeben, wo du sagst, oh, das hilft mir immer noch?
Der menschliche Kontakt ist etwas, was du als Startup-Gründer und Versicherungsmensch beides brauchst. Ein Startup-Gründer braucht ja Investorengelder, haben wir eingesammelt. Und das lebt ganz viel vom Vertrauen in den Menschen und vom Vertrauen zwischen den Menschen. Und ähnlich ist es in der Versicherungsbranche, die lebt auch sehr viel von Vertrauen zwischen denjenigen, die eben als Manager, Angestellte, ja meistens aber auch als Selbstständige diese Branche bewegen. Dieses verbindlich sein, sein Wort halten, ehrlich sein, transparent sein, das hat mir in beiden Welten sehr geholfen, auch wenn das manchmal schwierig war, ja, aber da habe ich also wirklich jetzt jahrelang das eisern durchgehalten. Ein Geschäftsgebaren, was ja in Hamburg auch zum Beispiel hochgehalten wird, dass man sagt, so der hanseatische Kaufmann, ja, eine ganz altmodische, alte Vorstellung, ist aber in der modernen Welt eigentlich ein super Leitstern, ja, zu sagen, das ist jemand, der ist ehrlich, der ist verbindlich und wenn er es nicht kann, dann sagt er es dir. Wenn du diesen Ruf hast in deiner Branche, dann hast du über die lange Laufstrecke schon gewonnen.
Absolut, absolut. Die zweite Frage ist, was hättest du gern zeitiger gewusst oder am Anfang gewusst, wo du mit Wetterhead oder so gestartet bist? Was du dir hart erkämpfen musstest, erarbeiten musstest.
Sales, Sales, Sales. Boah. Also unser Produkt für die Freiluftveranstaltung und für die Landwirte war ein Top-Produkt, haben uns alle Fachleute gesagt. Aber das zu verkaufen war super schwierig. Und seitdem hat es auch keiner geschafft bisher, ja, seit Jahren. Immer einen Vertriebler an Bord haben. Wenn du irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung planst, musst du Leute dabei haben, denen Verkaufen im Blut liegt und die dir ehrlich sagen, so, ja, kriege ich verkauft oder nein, kriege ich nicht verkauft. Auf ihre Verantwortung, ja. In jedem Team immer ein Sales-Talent dabei haben. Nie wieder Gründung ohne Sales-Talent.
Sehr schön. Ja, und die letzte Frage, die ich immer habe, ist, welche Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
Also, für mich war das erste Buch in der Gründungsphase The Signal and the Noise von Nate Silver. Und da geht es um den Bau von Modellen und wie man aus Zahlen Wahrheit herauslesen kann. Was ist zufällig, ja? Was ist sozusagen Rauschen und was ist ein Signal? Wo ist irgendwie ein Stück Wahrheit in den Zahlen drin? Finde ich ein total faszinierendes Thema. Und unsere Gesellschaft ist in dieser Frage sehr schlecht gebildet. Statistiken werden völlig falsch überall zitiert. Ne, entweder nicht signifikant oder irgendwelche Korrelationen werden mit Kausalitäten verwechselt und und. So, und für sich einfach als Entscheider, ja, für alle Entscheider da draußen, du musst immer Zahlen lesen als Entscheider, finde ich ein super Buch, um in den Zahlen zu verstehen, was ist wirklich hier relevant und was ist nicht.
Das klingt sehr spannend. Also, das glaube ich, ja, werde ich mir auch natürlich mal durchlesen. Noch ein Buch, was man gelesen haben sollte.
Ja, für Startup-Gründer gibt es noch Startup Land von den Gründern von Zendesk, das ganze Chaos und den ganzen Schmerz so gut beschrieben haben. Und ich saß im Flieger, habe dieses Buch gelesen und da stand da, ja, wir hatten alle einen Job und wir haben jedes Wochenende war Startup, ne, noch vor Vollzeitgründung. Jedes Wochenende war Startup. Und dann habe ich das abfotografiert und an meine Mitgründer rausgeschickt und habe gesagt, ab jetzt ist es hier auch so, jedes Wochenende ist Startup. Und da stand auch so, ja, unsere Freundin war nicht sehr glücklich und der eine ist auch irgendwie Vater geworden vor kurzem. Aber wir haben gesagt, ja, so 5 Tage für den Arbeitgeber und 2 Tage für Startup arbeiten. Und viele solcher Stories sind da drin, Startup Land. Startup ist eine Extremerfahrung fürs Leben. Du kannst auch einen Ironman laufen, ja, kannst du auch machen. Oder du kannst ein Startup gründen. Am Ende wird die Belastung ähnlich hoch sein.
Sehr schön, danke. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das ist ein wunderbarer Schlusswort, eine sehr schöne Zusammenfassung. Du hast da nochmal, du hast da im Prinzip alles, was du gerade am Ende gesagt hast, war das gesamte Gespräch. Genau das haben wir ja gehört, ne? Es ist einfach, es macht Spaß, ne? Work, 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 wie du sagst, ist dein Lifestyle. Aber es ist halt auch anstrengend. Ja. Danke, dass du mein Gast warst und uns das mal geteilt hast. Und wir jetzt ein bisschen mehr über Better Health wissen. Sehr schön. Ich hoffe mal, dieses Jahr musst du wenig auszahlen. Es ist sehr viel Sonne in Deutschland zumindest, wo ich bin.
Ich
Danke.
hoffe das auch. Ich wünsche allen schönes Urlaubswetter und sollte es mal regnen, dann denkt an uns. Ich wünsche noch ein schönes, erfolgreiches Jahr 2025.
Auch ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr und hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und Sie haben das ein oder andere mitnehmen können. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit dem Wetterheld Nikolaus Haufler. Mein Name ist Marco Petersohn, das Ass im Ärmel bei Pressearbeit und PR für Vermittler, Makler und Finanzdienstleister. Denn mit Social Media erreichen Sie Ihre Zielgruppe mit Erwähnung in Fachmedien, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören!
Ich mache, wenn ich